Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dein Podcast für alle, die den Mittelstand mutig gestalten.
Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dem Podcast für Menschen, die Mittelstand mutig gestalten. Ob du uns gerade auf YouTube siehst oder auf Spotify, Apple und Co. hörst, schön, dass du dabei bist. In diesem Format dreht sich alles um den Mittelstand, um Best Practices, kluge Köpfe und in den ersten 6 Folgen unserer 2. Staffel sprechen wir über das spannende Thema Nachfolge und Generationenwechsel. Heute aus einer für uns eher ungewöhnlichen Perspektive, aus der juristischen. Ich habe heute Sven Griese zur Gast. Sven ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht. Sven begleitet seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen bei Nachfolgeprozessen, gesellschaftsrechtlichen Strukturfragen und der Gestaltung von Übergaben zwischen Generationen. Und wer jetzt denkt, oh Gott, das wird trocken, der irrt. Denn mit Sven spreche ich heute unter anderem über Identität, Macht und Vertrauen, über typische Fehler, emotionale Dynamiken und das Streben nach Eindeutigkeiten. Ich freue mich drauf. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, Vanessa. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ich mich auch. Du Sven, ich habe als allererstes, wir hatten ja so ein Vorgespräch und ich habe gesagt, als allererstes stelle ich dir die Ding-Dong oder auch Palim-Palim, eine Tüte Pommes bitte Frage. Das versteht jetzt kein Mensch, aber grundsätzlich, ich glaube, das war Dieter Hallervorden. Sven, ich bin Kind einer Einzelunternehmer, also einer Einzelhandelsfamilie und deswegen übersetzt doch mal für mich, wenn du als Jurist ein Geschäft wärst, was könnte ich bei dir kaufen?
Ja, wenn du mit dem Wunsch nach einer Tüte Pommes kommst, wäre es das Beste, du würdest die Tüte Pommes gleich mitbringen und ich gebe dir dann den Ketchup oder die Mayonnaise und ich gebe dir noch den Piekser dazu, sodass du die auch essen kannst, sodass sie auch richtig gut schmeckt und vielleicht noch eine Serviette, damit auch, wenn dir was schief gehen sollte, du dann was hast, damit du dir den Mund abputzen kannst. Also das ist letztlich das, was ich mache, übersetzt auf ein Unternehmen. Du bringst ein Unternehmen mit, ich komme dazu und helfe es dir, noch besser zu machen, sicherer zu machen, dass du halt dich mit Themen, die rechtliche Sachen betreffen, nicht so sehr auseinandersetzen musst. Das ist das, was ich biete als Leistung. Das kannst du bei mir kaufen.
Hast du manchmal Menschen, die was von dir bekommen wollen, was du gar nicht anbietest? Was kriege ich gar nicht bei dir? Was könnte ich aber vermuten?
Also du bekommst alles rund ums Unternehmen. Alles, was den privaten Bereich betrifft, so rechtliche Themen, da kann ich leider nicht mit dienen. Also wenn du Familienrecht oder solche Geschichten, das sind Sachen, mit denen beschäftige ich mich nicht. Also alles, was das unternehmerische Universum so hergibt, das ist mein Thema. Alles andere, das mache ich auch konsequent dann nicht, weil das ist wie beim Arzt. Ich gehe ja auch nicht zum Chirurgen, wenn ich ein Problem an der, was ich habe, mit dem Magen, ja. Also, ich will mich aufschneiden lassen. Aber das ist so das Thema. Auf das, was ich kann, da beschränke ich mich und das ist das Universum des Unternehmens.
Ja, danke schön. Ich hatte mich ja so ein bisschen geoutet in unserem Vorgespräch, nämlich, dass ich als allerersten Berufsweg tatsächlich Juristin werden wollte. Aber es geht heute nicht um mich. Mich würde interessieren, wie bist denn du zu dem Beruf gekommen?
Das war eher zufällig, dass ich Jurist wurde. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend besser gesagt, Liebling Kreuzberg geguckt. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch im Fernsehen. Das war eine Serie, der hat mich sehr beeindruckt, als Mensch sehr beeindruckt. Der Manfred Krug, der hat einen Berliner Anwalt gespielt. Er hatte so ab und an einen Fall gelöst, ist Motorrad gefahren. Das fand ich auch immer toll und hat Wackelpudding gegessen und manchmal saß er auf dem Sofa. Und das dachte ich, das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Und so kam ich dann, dass ich gesagt habe, als ich dann zum Studium ging, die Bundeswehr hat mir noch mal ein Jahr Bedenkzeit gegeben und dann fand ich Jura interessant und habe mich dann auch für Jura eingeschrieben, einfach aus dem Grund heraus.
Und Steuerrecht und Gesellschaftsrecht, wie kam es dazu?
Ja, weil das besonders sexy ist, deswegen dachte ich, mache ich das. Nee, es war, auch als ich studiert habe, war es so, dass es schon sehr viele Juristen gab, es kamen viele nach und mir schon eine Nische suchen wollte dann auch bewusst und eine Freundin von mir damals, eine Kommilitonin, wir haben gesagt, komm, lass uns doch Steuerrecht machen, das machen so wenige und das ist ein Fach, was auch, glaube ich, erstmal eher abschreckt, unter den Juristen auch noch abschreckt, also dass die das sagen, na, das ist zu trocken und haben wir gesagt, das machen wir und da haben wir unsere Heimat irgendwie gefunden und das so kommt man dann auch ins Gesellschaftsrecht rein und wenn ich heute sehe, fast alles, was man macht, hat ja so eine steuerliche Konsequenz im unternehmerischen Bereich. Und von daher war das eine schöne Grundausbildung. So bin ich da reingerutscht, habe das dann auch konsequent gemacht, habe mir auch die Verwaltung angeguckt, die Steuer, also dieses Finanzamt. Und da wusste ich auch, was ich nicht machen will im Leben, also kein Beamter werden, nicht in die Verwaltung gehen. Aber man muss es mal gesehen haben, um einfach zu verstehen, wie ticken die da, wie funktioniert das. Und ja, und so bin ich da gelandet und habe das dann auch beibehalten quasi. bis heute.
So kann es gehen, ne? Wir haben, als wir das Vorgespräch hatten, hast du eine Metapher benutzt, die mich sofort angesprochen hat. Und zwar hast du gesagt, wir sind als Juristen Übersetzer. Und jetzt weiß ich aus meiner Vergangenheit heraus, dass es, wenn man zum Beispiel übersetzt, da geht es ja gar nicht darum, dass man Wort für Wort von einer Sprache in die andere übersetzt. Also heute macht das ohnehin in vielen Fällen die KI, aber damals, sondern es geht darum, dass man so das Big Picture, das große Bild erstmal versteht und dann übersetzt. Aber als du das genutzt hast und mir gesagt hast, wir Juristen sind auch Übersetzer, was hast du damit gemeint?
Ja, wir versuchen halt, oder die Realität in juristische Begriffe zu transferieren. Also das ist das dann letztlich, was mache ich? Also ich höre zu, das ist erstmal der Anfang, ich höre viel zu, stelle Fragen. Ja, das ist dann, damit ich überhaupt erfasse, wir nennen das Sachverhaltserfassung, oder was geht es eigentlich? Und durch Fragen kriege ich ganz viel raus, dann versuche ich das lernen wir auch im Studium, das zu strukturieren, das, was ich an Input bekomme, dann Schwerpunkte zu setzen, das ist dann das Nächste, das sagtest du gerade mit dem Big Picture, also ich versuche irgendwie einen Sinn, einen roten Faden darin zu sehen. Und diesen roten Faden dann, das ist dann meine Übersetzungsarbeit in ein juristisches Dokument, einen Vertrag, was auch immer, zu transferieren, ja, sodass dann die Essenz quasi noch da drin ist. Ja. Das versuchen wir Juristen immer. Das ist so unsere Übersetzungsarbeit aus dem, die Wirklichkeit in einen Vertrag abzubilden. Ja, da arbeiten wir uns ein Leben lang dran ab quasi.
Das erinnert mich, ich mach's mal transparent für die Menschen, die uns hören. Wir kennen uns aus einem gemeinsamen Netzwerk und tatsächlich kenne ich dadurch auch Menschen, Kunden, mit denen du zusammenarbeitest. Und was einhellig ist, ist, dass dir eine recht hohe Empathiefähigkeit zugesprochen wird, kann ich übrigens auch bestätigen. Ist das was auch im Studium gelehrt wird oder ist das was du natürlicherweise mitbringst?
Das wird leider nicht gelehrt im Studium. Im Studium lernen wir unser Handwerkszeug, diesen Werkzeugkoffer an Analytik halt letztlich, Strukturanalytik. Das ist das, was wir wir haben ja Gesetze, sind abstrakte Regelungen und wir versuchen die auf konkrete Sachverhalte anzuwenden. Alles, was dazugehört, dieses, wie ich dann später als Mensch meinen Beruf ausübe, lernen wir im Studium leider gar nicht. Wir lernen auch nicht, unternehmerisch tätig zu sein, obwohl ich als Anwalt ja Unternehmer bin. Also wir werden ausgebildet zu Volljuristen, heißt das, und dann bist du befähigt zum Richteramt. Und das werden vielleicht 1-2% werden Richter, der Rest nicht. Aber deswegen ist die Ausbildung zumindest damals war sie noch stärker so, dass sie gar nicht darauf ausgerichtet ist. Also all das, was du, diesen Umgang mit Menschen, den lernst du im Studium dann nicht, ein bisschen im Referendariat und ansonsten hast du dann deine Ausbildung quasi, und die habe ich dann auch gehabt in der Kanzlei. Letztlich, wo ich dann auf die Menschen losgelassen wurde. Ja, das, wo man dann auch sehen muss, wie agiert man und interagiert man mit ihnen. Aber das lernt man, psychologische Sachen, gar nicht im Studium. Das ist echt schade. Mhm. Ja. Das kommt ja, dann alles später.
Das zweimal leider und jetzt hast du sogar noch gesagt, echt schade. Damit unterstelle ich, dass das hilfreich ist, wenn man sich das so für sich erschließt. Richtig?
Ja, das ist toll, weil man hat ja mit Menschen zu tun. Das ist ja was ich mache, ist ausschließlich mit Menschen Kontakt zu haben. Es geht immer um zwischenmenschliche Themen, ja, die dann eine rechtliche Dimension haben. Aber es geht trotzdem, man muss ein Draht zu den Menschen finden. Man muss sich sympathisch sein. Man muss miteinander sich verstehen, miteinander Sachen machen wollen und einander vertrauen auch letztlich. Sonst funktioniert auch das Anwaltverhältnis mit Mandanten nicht. Ne? Also Unternehmer zu Anwalt. Das ist kein großer Unterschied, finde ich.
Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt meine nächste Frage im Kopf und ich kann mir vorstellen, dass die auch was damit zu tun hat. Du hast auch ein anderes Wort gesagt oder du hast auch was anderes gesagt. Du hast gesagt, als Juristen versuchen wir Eindeutigkeiten herzustellen. Wenn wir auf Nachfolge schauen und wenn ich jetzt auch aus meiner Brille drauf gucke, dann ist Nachfolge an vielen Stellen sehr uneindeutig und hochkomplex. Aber wo wird es aus deiner Brille rausgeguckt in der Praxis oft uneindeutig?
Ja, das ist, wie du es ja, du hast das super beschrieben, es ist uneindeutig, es ist auch vielleicht noch gar nicht ausgesprochen, es ist noch nicht, man weiß es auch noch nicht. Und wir Juristen haben immer das Bestreben, es irgendwie aber schon zu definieren, schon fix zu machen, schon auszuformulieren. Und das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, die man dann hat. Und da muss man lernen, dass man es halt nicht zu 100% machen kann. Das geht gar nicht. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, was mir jetzt auch eingefallen ist nach unserem Gespräch ist, aus der IT. Man kann seine IT-Systeme 100%, vielleicht annähernd 100% sicher machen, aber diese von 97 auf 100 ist so ein unglaublicher Aufwand, der rechtfertigt die Kosten nicht mehr und danach ist die IT auch gar nicht mehr einsetzbar, weil die Sicherheitsvorschriften so hoch sind, dass man sie gar nicht mehr nutzen kann. Und so ist es bei uns auch. Also wir müssen lernen, dass man sagt, es bleibt auch was im Unklaren und das müssen dann halt die Menschen miteinander regeln. Das können die Worte nicht mehr regeln, weil das ist ja das Ziel des Vertrages jetzt. Ich mache sehr viel Vertragsrecht. Also ich bin zum Glück nicht so viel in der Tätigkeit vor Gericht, also dass man sich streitet, sondern bei mir geht es darum, man verhandelt einen Vertrag und beide wollen ja in die gleiche Richtung und haben natürlich ein bisschen unterschiedliche Ansichten oder Vorstellungen, aber am Ende wollen sie ein Ziel. Und da ist man dann dran am Arbeiten und da muss man Sachen auch offen lassen können. Das muss man aber auch lernen, weil ich kann es nicht alles regeln. Das funktioniert nicht. Das wird nicht hinhauen. Und ich tue auch keinem Gefallen. Ich tue auch meinem Auftraggeber, meinem Mandanten keinen Gefallen, weil der will das nicht in 47. Verästelung dann von mir noch ausgearbeitet haben.
Ich finde das total spannend. Das war das, was ich jetzt sage, ist nicht vorbereitet, aber während ich dir zuhöre, fällt mir auf, ich bin im letzten Jahr, mag Zufall sein, im letzten und auch in diesem Jahr, in einigen Nachfolgeprozessen begleitet drin gewesen. Und jetzt komme ich ja nicht als Juristin rein, sondern man fragt sich irgendwie so, was macht eigentlich die Vanessa Down da drin? Ich komme genau in diesen Momenten rein, oder zumindest war das da der Fall, dass also es war schon ganz viel besprochen und ganz viel eindeutig aufgesetzt. Und in kurz vor dem Moment, wo man quasi die Tinte aufs Papier hätte setzen sollen wollen, ist das komplett ins Stocken geraten, weil so zwischenmenschliche Prozesse, also alles das, was vorher nicht ausgesprochen war, keinen Platz gefunden hat. Und ist das was dir auch manchmal begegnet?
Ja, das ist so. Warte mal, Entschuldigung.
Dann huste ich jetzt auch gerade.
Entschuldigung, jetzt hat es mich doch echt erwischt und jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Es geht gleich.
Alles gut, wir können das ja komplett rausschneiden.
Das guck ist das lieber, Gute, dass das ist ja nicht live.
Ja, ja. Guck lieber, dass der solide weggeht.
Boah. Ja, manchmal.
Fies, das ne?
Ja, dann kommt der und dann kribbelt es im Hals und dann weiß man, jetzt wird es auch nicht besser werden. Gut, jetzt können wir weitermachen. Ich hoffe, es klappt.
Ja? Ja, okay. Ich glaube, wir waren an einer guten Stelle. Ich glaube, das können wir, ich kann auch einfach so weitermachen. Jetzt mache ich nochmal.
Ja. Ach du sagst, es war schon ganz viel besprochen, aber es war trotzdem noch uneindeutig, ne?
Ja, genau. Ob dir das auch begegnet?
Das begegnet mir oft. Ja, das begegnet mir oft auch, dass man, weil es ist ja auch die Gedanken bei den Unternehmerinnen, Unternehmern, die gehen ja weiter auch. Und das heißt, es kommen nochmal neue Ideen, die besprechen sich noch mit Freunden, mit Familie. Und es kann auch mal alles passieren. Also insbesondere bei Verkauf an Dritten ist es so, dass man sagt, man beurkundet in der Regel nicht am Montag oder Dienstag, sondern vor dem Wochenende, weil wenn die am Wochenende, können die sich nochmal komplett umentscheiden. Dann verkauft der Unternehmer doch nicht mehr und sagt, ich habe mir alles anders überlegt. Deswegen macht man die in der Regel Ende der Woche, die Beurkundung. Einfach aus dem Grund heraus auch, weil es kann alles nochmal passieren.
Ja, das sind dann wahrscheinlich so Dinge, die man dann lernt im Laufe des Berufs, oder?
Ja.
Ja. Spannend, was es alles gibt. Du hattest einen weiteren Begriff und den hätte ich tatsächlich erstmal gar nicht so von einem Juristen erwartet. Und zwar hast du gesagt Demut. Und deine Worte waren, wenn ich mich recht entsinne, dass du gesagt hast, wir als Juristen, meintest du an der Stelle, wir sind nicht so wichtig. Das habe ich in den Unternehmen gelernt. Was genau hast du da gelernt?
Genau, dass man sich nicht so wichtig nimmt, man leistet schon einen Beitrag zum Erfolg, aber man ist ja nicht an vorderster Front. Man stellt keine Produkte her, man forscht nicht, was das Unternehmen eigentlich ausmacht und für was es nach außen auch steht, ist ja nicht die juristische Expertise, sondern das, was es an Leistungen, an Produkten hergestellt. Und da hat der Jurist ja nur einen ganz kleinen Beitrag dran. Wir versuchen, so einen rechtlichen Rahmen zu geben, dass es rechtlich sicher ist, dass sie das, was sie machen können, auch guten Gewissens machen können, aber treten auch eher in den Hintergrund. Und Verträge, so schön wir Juristen die auch finden, also wir erfreuen uns ja, wenn wir dann schöne Formulierungen haben und das alles auf den Punkt gebracht ist, aber es ist ja nur dazu da, dies, was man sich geeinigt hat, kurz auf den Punkt zu bringen und dann in die Schublade zu legen. Und wenn es gut läuft, guckt man ja nicht mehr rein in die Verträge. Man schaut ja nur rein, wenn man sagt, wie war denn das? Welche Rechte habe ich da? Oder wenn man vielleicht, wenn es nicht so gut läuft in der Vertragsbeziehung, ansonsten gucke ich da ja nicht mehr rein. Das ist für mich ja, das lege ich beiseite. Und das muss ich auch wissen, dass das meine Rolle ist. Also ich habe einen guten Job gemacht, wenn die den Vertrag zur Seite legen und dann nicht mehr reingucken. Und das alles klappt zwischen den Menschen und zwischen den Vertragspartnern, egal in welcher Ebene, dann ist das der größte Erfolg. Das heißt aber auch, ich stehe da nicht im Vordergrund und man hat da den Scheinwerfer auf sich, sondern das meine ich mit Demut so ein bisschen, dass man auch nicht die wichtigste Person in der Transaktion ist oder in einem Nachfolgeprozess, sondern dass man da einen guten Beitrag leistet. Das ist dann hat man alles geschafft.
Ja, und ich sehe gerade tatsächlich, also nicht nur eine Verbindung zwischen deinem und meinem Beruf oder der Haltung dahinter, die ich für wichtig halte, sondern ich sehe tatsächlich auch gerade und prüf das mal, ob du da mitgehen kannst. Eine Haltung, die ich bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen auch finde, dieses einen Rahmen geben, das grundsätzlich möglich machen, dass ein Unternehmen leben kann, sage ich jetzt mal, ja, aber sich selbst nicht so wichtig nehmen. Kannst du da mitgehen?
Ja, da kann ich sehr gut mitgeben. Das ist genau das, dass man dieses Vertrauen in die anderen Menschen hat und dass man sie auch ein bisschen laufen lässt und sich ein bisschen zurücknimmt und sie mal machen lässt, dann das ist genau das. Ja, sehe ich auch so. Und im Unternehmen, deswegen, das ist vielleicht nochmal eingangs, du hast gesagt, das habe ich im Unternehmen gelernt, weil ich hatte die große Chance und das Glück, dass ich aus einer Kanzlei, ich war in einer mittelständischen Kanzlei mit mehreren Berufsträgern, das auch ein Unternehmen ja war, aber in ein Unternehmen gegangen bin und als Festjurist dort gearbeitet habe. Und da habe ich das Unternehmen nochmal anders gelernt. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich nochmal raus aus dieser reinen Anwaltssicht in die Unternehmenssicht reinkomme. Und da habe ich halt noch mehr diesen Dienstleistungscharakter gelernt, dass man sagt, wie kann ich mich bestmöglich einbringen, damit der Erfolg fürs Unternehmen da ist, die zu unterstützen, die halt an der Front sind. Das waren Dienstleister oder ein Handwerksunternehmen auch. Das heißt, die draußen das Gesicht sind, denen den Rücken frei halten, weil die sind beim Kunden vorne und die verdienen ja letztlich auch das Geld fürs Unternehmen. Das mache ich als Jurist ja auch nur sehr, sehr eingeschränkt, dass ich zur Wertsteigerung beitrage. Ja, kann ich, indem ich die Sicherheit gebe, aber das ist auch, daran erschöpft sich das dann auch. Und da die zu unterstützen, denen den Rücken frei zu halten, denen ein gutes Gefühl zu geben, Vertrauen auch von denen zu haben, dass man sagt, ja, ich kann zu dem zum Sven Griese gehen, wenn ich ein Problem habe, der hilft mir da und der macht es nicht noch schwieriger, als es eh schon ist. Wenn ich das schaffe, dann ist es ein großer Erfolg. Ja, dann.
Ja, schön. Also schön aus meiner Perspektive raus. Du beschäftigst dich in deinem, zumindest haben wir da die Schnittpunkte, ja, in Transaktionen, also mit Transaktionen und Nachfolgeprozessen. Jetzt vielleicht jeder, der uns hört, weiß den Unterschied. Ich hätte ihn vorher nicht benennen können. Kannst du es mir nochmal erklären? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Transaktion und einer klassischen Nachfolge?
Ja. Also jede Nachfolge ist eine Transaktion und nicht jede Transaktion ist eine Nachfolge. Vielleicht so rum gesagt wieder mal. Transaktion ist der Oberbegriff für ganz vieles. Transaktion ist, wenn ich Veränderungen im Unternehmen habe, sei es, dass ich ein Unternehmen gründe, umstrukturiere, verkaufe, zusammenlege, auseinandernehme wieder, also dass ich spalte. Das nennen die Juristen so Transaktionen. Alles, was auf dieser Ebene geschieht, sind Transaktionen und Nachfolge ist halt eine spezielle Form der Transaktion. Das heißt, entweder geht es in fremde, dritte Hände oder aber, was auch drauf ist, in Familienunternehmen, es bleibt in der Familie, es geht halt von einer Generation auf die andere. Dann ist es auch eine Transaktion, aber als Unternehmensnachfolge. So kann man es, glaube ich, beschreiben.
Ich muss, bei mir klingelt es dann immer, wenn ich zu dir hinhöre. Es gibt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es gibt in der Beraterausbildung oder beratenden Ausbildung, es gibt die sogenannte Transaktionsanalyse. Da könnte man auch nochmal die Schablonen aufeinanderlegen. Total spannend. Aber was mich interessiert ist, Sven, wie darf ich mir das vorstellen? Wer kommt in der Regel als Erster oder Erste auf dich zu? Ist es die Senior-Generation oder sind es die Nachfolgenden?
In der Tat in regelmäßig die Senior-Generation, oft auch auf Vermittlung. Also Vermittlung des Steuerberaters, der ja oftmals Unternehmerinnen und Unternehmer ein Leben lang begleitet. Also die haben ja die engste Beziehung zum Unternehmen, einfach weil sie halt auch die Buchhaltung machen. Das ist ja das Herzstück, damit man weiß, wie geht's in meinem Unternehmen überhaupt. Und deswegen sind die ganz nah dran. Und ich arbeite sehr, sehr gern mit Steuerberatern zusammen, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Ja, also ich bin zwar Fachanwalt für Steuerrecht, mache aber keine Steuerberatung klassische, sondern ich habe mache Steuergestaltung und auch habe ein steuerliches Problembewusstsein, damit ich weiß, okay, da muss man drauf achten. Und dann freue ich mich über den Steuerberater, der das Unternehmen in seiner Historie kennt und der empfiehlt mich dann halt einfach auf, weil er sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es darum geht, auch mal noch eine juristische Expertise mit reinzubringen, dann kriege ich Empfehlungen. Oder ich werde auch viel von Mandanten empfohlen, die dann bekannte Freunde haben und sagen, ja, du bist in der Situation, wenn du da Hilfe brauchst, dann such dir doch, dann kann ich dir jemanden empfehlen und dann so kommen die zu mir. Aber es sind oft die Senioren, Seniorinnen, die halt das Unternehmen bislang noch führen, dass sie zu mir kommen. Aber auch das andere, aber eher der erste Fall.
Und wenn du es pauschalisieren könntest, geht wahrscheinlich nicht, aber was ist so in der Regel das erste Thema oder die erste Sorge, die bei dir auf den Tisch gelegt wird?
Das ist geht das denn auch ohne Steuern alles? Dass wir die Übertragung machen, dass keine Steuern anfallen. Das ist so der Einstieg, aber ich glaube, das ist ein bisschen wie Smalltalk, wenn man jemanden kennenlernt, weil das ist eine einfache Frage. Die ist nicht emotional, die ist, es ist wichtig für alle Beteiligten, dass die Steuer halt nicht, dass es nicht so viel Steuern kostet, aber es ist nicht die zentrale Frage am Ende. Aber es ist eine schöne Einstiegsfrage. Also so kommt man über das Thema rein. Wie kriegen wir das denn hin? Der Steuerberater hat da geguckt, dass wir das auch steuerlich gut hinkriegen. Jetzt müssen wir das aber noch rechtlich natürlich auch umsetzen. So ist der Aufhänger dann. Dann geht der Prozess dann los. Ja, und dann steigt man ein und dann fange ich wieder an, Fragen zu stellen halt. Ne?
Ja, spannend. Dein Berufsfragen stellen, meiner auch, ja.
Ja, das ist in der Tat.
Und jetzt mal angenommen, ich wäre das, ja? Mhm. Und ich hätte dich schon gefragt, das mit den Steuern, hättest du mir gesagt, ah, Vanessa, berechtigtes Anliegen und. So, es kommt drauf an, habe ich gelernt, ist so eine Standardantwort.
Ja.
Genau. Aber jetzt wären wir schon ein bisschen warm miteinander geworden und wären schon ein paar Schritte gegangen. Was wäre so eine typische Sorge, die ich mitbringen könnte außerdem? Oder so einen typischen Gedanken, mit dem ich ringen würde?
Dann geht's in die wichtigen Sachen dann quasi rein, dass ich versuche herauszubekommen, welche Vorstellung oder was wünscht denn der Unternehmer, die Unternehmerin sich eigentlich für ihr Unternehmen, für sich persönlich, aber auch für die es dann übernehmen. Also diese Wünsche erstmal herauszukriegen, haben die eine Vorstellung? Wenn ja, welche Vorstellung haben sie denn davon? Wie soll das denn aussehen? Was wäre ihre Wunschvorstellung? Ob das dann später auch alles realisierbar ist, das muss man dann schauen. Aber erstmal gehe ich ja von dem Maximum aus. Was wäre denn die Wunschvorstellung? Die versuche ich rauszukriegen. Und da geht es zum Beispiel jetzt, wenn man auf der Seite der jetzigen Inhaberinnen und Inhaber ist, will ich meine Anteile übertragen? Jetzt bleiben wir mal in der familiären Geschichte. Unentgeltlich? Entgeltlich? Was brauche ich denn noch zum Leben, wenn ich aus dem Unternehmen rausgehe? Gehe ich ganz raus? Gehe ich zum Teil raus? Arbeite ich erstmal zusammen noch mit der nächsten Generation? Es sind viele Fragen, wo man sich erstmal ein Bild machen muss. Wie stelle ich es mir denn vor? Ja, sonst, ich kann ja nichts regeln, wenn ich nicht weiß, was der eigentliche Unternehmer will. Ja, und das ist dann die eigentliche Arbeit, die dann bei mir losgeht, wo ich dann versuche herauszukriegen, was ist der Wunsch? Was wünscht man sich selbst fürs Unternehmen und für sich und für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger?
Und ich versuche mir das gerade vorzustellen und lege das mal so gegenüber zu Prozessen, die ich begleite. Ich würde jetzt mal, also meine Fantasie ist, ne, ich bin jetzt nochmal deine potenzielle Kundin. Meine Fantasie ist, ich habe da vielleicht eine Idee und durch deine Fragen komme ich da auch schon gut an Dinge ran, aber das ist nicht in einem Termin gemacht, oder? Also, ja.
Nein, das ist nicht in einem Termin gemacht. Also ich habe gerade gestern so ein Gespräch geführt, wo es auch gerade, da ging es drum mit dem, da war der Senior und die Tochter, die im Unternehmen war, waren da, hatte ich da einen Termin. Und da ging es einfach auch nur mal darum, dass ich mal vorgestellt habe, was kann man machen und was möchte der Unternehmer. Und mit diesen Gedanken habe ich ihn auch gehen lassen. Wir haben uns jetzt in 2 Monaten vertagt. Ja, das ist jetzt ein Prozess, der muss in ihm auch erstmal wirken. Der muss damit auch besprechen mit der Tochter, ja, die ja eine wesentliche Rolle in der ganzen Sache spielt. Und das wirkt dann. Also das ist schon eine längere, das ist jetzt ein langer Zeitraum, weil wir noch ein paar Sachen anders regeln wollen auch. Aber dann, die lässt man erstmal gehen mit den Gedanken. Die müssen ja auch damit arbeiten können. Die werden sich nicht bei mir entscheiden in dem Termin, was sie denn alles wollen. Das wissen die oft ja gar nicht selber so genau.
Spannend. Jetzt sind wir uns schon doch einige Male begegnet und mir war wirklich nicht klar, Sven, wie sehr dein und mein Beruf sich dann doch ähneln. Ich würde gerne nochmal auf diesen, genau auf diesen Prozess gucken. Mhm. Nachfolge, wenn man das so von außen betrachtet und nichts damit zu tun hat, wirkt ja erstmal wie so ein rationaler Prozess oder kann schnell so wirken, ne? Da denkt man an Verträge, Zahlen, Strukturen, die man aufstellt, ja, um in welcher Art und Weise auch das Unternehmen zu übergeben. In der Realität ist meine Erfahrung aber, ist es tatsächlich ein eher emotionaler Prozess an bestimmten Stellen. Und in welchem Verhältnis würdest du sagen, wie viel ist rational, wenn man so einen ganzen Prozess anguckt, und wie viel ist immer emotional?
Also es ist ein sehr hoher emotionaler Anteil, der natürlich auch von den Menschen abhängt, wie viel Emotionalität sie zulassen und wie viel Emotionalität sie auch haben. Sie sind ja auch sehr unterschiedlich da, die Menschen. Aber es ist ein hoher Anteil an emotionalen Sachen, weil diese rationalen Sachen, zum Beispiel, dass der Unternehmerin und der Unternehmer weiß, ich möchte abgeben. Das ist ja eine Entscheidung, die kann ich rational, weil ich einfach das Alter habe oder weil der Markt sich ändert, weil es die Umstände auch bieten, ja. Das ist der eine Punkt. Aber wie ich das dann mache und dass ich mich dazu durchringe auch, das ist ja dann, bin ich ja wieder auf der emotionalen Sache. Und die zieht sich auch durch bis zum Ende dann. Das ist auch ganz wichtig. Es sind insbesondere Familien, es ist eine Familie, die danach auch ja noch eine Familie sein soll. Ja, also das heißt, es bleibt in der Familie, die Familie macht es gemeinsam weiter. Wenn ich das Unternehmen nach extern verkaufe, ziehe ich mich ja komplett zurück in der Regel und wende mich anderen Sachen zu. Das heißt, ich verlasse das Unternehmen dauerhaft. Ja, das macht man ja im Familienunternehmen nicht so ganz dann. Und deswegen bleibt diese dauerhafte emotionale Bindung auch, ja.
Und beides ein sehr emotionaler Prozess und anders, ja.
Beides komplett unterschiedlich, ja.
Ja, Sven, ich werf dir jetzt mal vier Worte rein, die ich immer wiederfinde in so Prozessen. Macht, Identität, Vertrauen und Familiengeschichte. Wenn du dir einen davon greifen könntest und sagen würdest, das erlebe ich oft in diesen Prozessen. Welcher wäre das?
Vertrauen, aber Macht überlagert auch viel oftmals. Also Macht spielt ein großer Faktor. Ja, also weil das in der Unternehmerinnen und Unternehmer sind selbstbewusste Menschen. Müssen sie auch sein, weil sie ja viele Entscheidungen treffen müssen und Verantwortung auch tragen. Und deswegen ist Macht immer ein Thema, ja.
Das hat ja bei uns, ich weiß gar nicht, ob nur im Deutschen, aber im Deutschen empfinde ich das sehr, es hat so ein bisschen so eine negative Konnotation, so ein Beigeschmack von Macht. Ich finde das nicht automatisch, also das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht, ja. Das ist die Frage, was will ich haben als Unternehmer und Unternehmerin, ja. Und da steckt ja auch das Wort Machen drin. Wenn du auf den Begriff Macht schaust in diesem Prozess, was sind so typische Momente, wo der auftauchen kann? Also wo du sagen würdest, ach, das ist so ein Moment.
Letztlich, ja, ganz oft traue ich es meinem potenziellen Nachfolger zu, dass er diese Rolle ausfüllt, die ich ausgefüllt habe oder die ich für ihn vorgesehen habe. Ja, das ist dann so ein Thema. Kann er diese Macht, die ich ihm gebe, so nutzen zum Wohle des Unternehmens? Also vielleicht auch mit Stärke, Macht ist, wie du sagst, so ein bisschen bei uns negativ gedeckt. Power würde es ganz gut im Englischen beschreiben, ja. Aber da kommt das dann raus, dass das ein Thema ist. Traue ich es dem zu? Ist er in der Lage, dass diese Verantwortung oder diese Macht, die er auch im Unternehmen hat, natürlich, weil er entscheidet letztlich, der Unternehmer, insbesondere im Familien- und mittelständischen Unternehmen, da gibt es ja keinen Verwaltungsrat oder was weiß ich, was dann entscheidet oder eine Aktionärsversammlung, sondern es sind der Unternehmer, der das am Ende des Tages auch entscheidet. Und der hat schon sehr viel Macht, hat er schon. Sehr viel Verantwortung, sehr viel Macht da. Und da schaut man dann schon drauf, wer füllt die denn in Zukunft aus? Wie wird die denn ausgefüllt? Wird sie überhaupt noch in der Weise darum ausgefüllt, dass, wenn ich mehrere Kinder habe, zum Beispiel, die übernehmen, ist das ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ja. Aber da spielt es eine Rolle. Also deswegen würde ich sagen, Macht ist schon ein wichtiger Faktor, weil ich gebe Macht weiter. Das ist das, was ich, also ich muss Vertrauen haben, um sie weiterzugeben, aber Macht ist schon eine wichtige Geschichte.
Und sehr spannend, jetzt kommen wir doch zur Transaktionsanalyse, habe ich gar nicht vorbereitet, denn da sagt man auch, da spricht man von Eltern-Ich, Kind-Ich und Erwachsenen-Ich, aber das geht immer darum, um die Frage, und ich kann das nur, also ich sehe das auch, ja, um die Frage, das, was ich alles erlebt habe und aus meiner Position des Elternteils heraus, ja, habe ich ja einen ganz anderen Status über die Jahre hinweg, ja. Dann kommt das, was ich erlebt habe als Unternehmer und Unternehmerin hinzu, was mir einen Erfahrungsschatz, also ich habe einfach meistens einen Erfahrungsschatz voraus und das zu übergeben und weise zu prüfen, wie viel mute ich zu, ja, und wie, was braucht es auch, damit das Unternehmen, das ist ja auch ein Teil von mir, auch gute Übergabe hat. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Und auch wenn wir uns, du jetzt nicht, ich jetzt auch nicht, aber wenn man sich oft um das Wort Macht so ein bisschen windet, Power finde ich schön, würde ich jetzt sofort nehmen als Übersetzungsvorschlag, da steckt ganz viel drin. Gibt es auch was, wo du sagst, das ist überraschenderweise gar kein Thema in so einem Nachfolgeprozess?
Wenig, nee, da gibt es würde mir jetzt auf Anhieb nichts einfallen, wo ich sage, das spielt gar keine Rolle. Also das, was wir haben, die Verträge spielen eine Rolle am Ende dann, weil da ist das ist dann quasi das Ergebnis, das Extrakt so ein bisschen, wo man es nochmal niederlegt. Aber die spielen die am Anfang eine Rolle, in der Mitte spielen sie dann nicht mehr so sehr eine Rolle. Am Ende kommen sie dann wieder, kommt dann wieder die das ist vielleicht das, was man sagt, im Zwischenteil spielt es relativ wenig eine Rolle, diese Vertragsgeschichten. Die kommen dann zum Ende, weil ich muss es ja auf den Punkt bringen am Ende. Und dann, da steht's dann ja auch so schwarz auf weiß, ja, was wir uns vorstellen. Und dann kommt wieder die Wichtigkeit. Aber in der Zwischen spielt es gar nicht so eine große Rolle dann.
Hast du dich Habe ich nicht vorbereitet mit dir die Frage, aber die ist ganz ungefährlich. Hast du dich seitlich mal, hattest du mal das Bedürfnis, dich weiterbilden zu lassen? Also ganz unjuristisch, irgendwie psychologisch, wie ein Mediator. Es gibt ja oft bei Juristen, dass die noch eine Mediationsausbildung machen. Kam da mal so der Wunsch auf?
Nein.
Naja.
Ich bin, also außer in diesen Familienkonstellationen, wo ich versuche, beide Generationen eine Lösung zu kriegen mit dem, was ich auch an Erfahrung, wo du sagtest, eine Erfahrung habe, dass ich vielleicht ein paar Tipps geben kann, bin ich in den meisten Sachen auf einer Seite, insbesondere wenn ich Transaktionen mache, die nach extern gehen. Und ich bin gerne Interessenvertreter. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ich setze mich gerne in den Dienst meines Mandanten, meines Auftraggebers und versuche mit dem zusammen seine Ziele zu erreichen. Das mache ich sehr gern. Deswegen bin ich gar nicht so sehr auf dieses Ausgleichen und diese Mediation und Schiedsrichter oder sowas. Das wäre zum Beispiel, wenn man auch Richter wird. Ja, Richter ist ja auch eine Art. Man muss ja irgendwie mit den Parteien umgehen. Ich bin gerne auf einer Seite, ohne dabei, dass ich aber nicht sage, ich möchte jetzt vor Gericht, es geht mir ums Gewinnen, sondern es geht mir darum, gemeinsam mit dem was zu erreichen und dass wir das mit den anderen zusammen, ich verhandle auch gern, das macht mir auch Spaß, also ich verhandle gerne mit Kollegen und Kolleginnen Verträge, das macht mir schon Spaß, ja, also ich finde das schön, weil man wird kreativ, man guckt halt, wie kriege ich denn, wir haben unterschiedliche Auffassungen, aber jetzt müssen wir ja eine einheitliche Lösung kriegen und diese Klausel, reden wir oft über Klauseln dann, wie kriegen wir denn die jetzt hin und dann fallen wir an Worten und irgendwann sind beide glücklich und sagen, ja, damit kann ich leben. Oder wir packen es ins Töpfchen, das machen wir auch manchmal. Das heißt, oftmals hat man halt Themen, die kriege ich nicht gelöst zwischen den Juristen. Die sind dann so wichtig und so gewichtig auch, weil sie wirtschaftliche Auswirkungen haben, die packen wir ins Töpfchen und dann streiten wir uns darüber auch nicht, weil es macht keinen Sinn, Verzeihung, mich an Sachen dann hochzuziehen und dass man verhakt man sich und dann kommt man nicht weiter. Dann packen wir die ins Töpfchen und am Ende gucken wir, was können wir mit dem Töpfchen machen. Und wenn wir es nicht lösen können, dann sagen wir, dann müssen das unsere Mandanten lösen. Das sind die wirklich wichtigen Fragen, die präsentieren wir dann wieder und sagen, passt auf, das hat so eine Konsequenz und das. Ihr beide, jetzt guckt mal euch tief in die Augen und findet eine Lösung, weil wenn ihr das wollt beide, dann findet ihr auch eine Lösung. Das machen die dann. Mhm. Aber das kann ich dann auch als Jurist nicht. Ich kann mich nicht an die Stelle des Mandanten setzen und für ihn die Entscheidung treffen. Und so macht es dann Spaß und dann ist es ein schöner Prozess, wenn man sich mit dem eigenen Mandanten die Bälle hin und her spielt und man weiß, wie man da funktionieren muss. Das gefällt mir am besten. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, nee, Mediator ist dann doch nicht das, was ich gerne machen möchte.
Ja, es macht doch total Sinn, muss ja auch noch was für mich übrig bleiben. ich schaue noch mal zu einer Facette, wenn wir es mit Familienunternehmen zu tun haben. In Familienunternehmen gibt es oft, jetzt kann man das auch nicht pauschal sagen, aber oft mehrere Kinder. Also mir begegnen häufiger mindestens zwei. So. Was sind die häufigsten Konflikte, die du in diesen, also die dir in diesen Konstellationen begegnen?
Dass es eine Familie ist. mit all dem, was dazugehört, und eine gewachsene Historie hat, mit auch all dem, was dazugehört, mit viel schönen Sachen, aber vielleicht auch Verletzungen, die dazugehörten und die halt auch nachwirken noch. Und das alles kommt später auch mal in der familiären Nachfolgeregelung auch wieder dann zum Tragen. Es spielt irgendwo noch eine Rolle dann halt, ne? Und vielleicht ein bisschen platt gesagt, wenn sich Kinder schon in ihrer Kindheit nicht verstehen, warum sollen die sich dann später im Unternehmen verstehen, wenn sie beide drin sind? Ne? Es gibt Menschen, die nicht miteinander so gut können. Das gibt's auch bei Kindern. Es gibt Kinder, die sind ein Herz und eine Seele, die Geschwister. Es gibt aber auch Geschwister, die nicht so richtig den Draht zueinander haben. Und das ist dann die Kunst der Eltern, zu sagen, wenn es um Unternehmensnachfolge geht, wie kriegen wir das gemanagt? Ist es sinnvoll, überhaupt beide mit ins Unternehmen zu nehmen? Ja, wollen das beide auch? Und da muss man halt sehr drauf achten. Und da kommt das dann wieder hoch halt. Das ist, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Erwartungshaltung der Kinder, weil oftmals ist es so, wenn die Eltern Unternehmer waren, insbesondere ein Elternteil, oftmals ist wenig da gewesen. Wollen die das überhaupt? Weil die sehen ja in ihrer Kindheit, dass sie oftmals die Eltern gar nicht da waren oder der Vater nicht da war, die Mutter nicht da war, weil sie halt Termine hatten, weil sie in der Firma waren. Wollen die das überhaupt?
Ja, also ganz viel Raum am Anfang, denke ich mal, im Prozess, ganz viel Raum, um auch Gedankenfreiheit erstmal zuzulassen. Ja, und ich sehe dich nicken. Ja, jetzt mal so ganz faktisch.
Verzeihung.
Ich hatte das Glück, ich war mal im Rahmen unseres Netzwerks, hast du mal so ein bisschen Einblicke in deine Arbeit gegeben, und da kam auch die Frage, so eine typische Frage: Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für mich als Unternehmerin oder als Unternehmer, mich mit Nachfolge zu beschäftigen? Sven.
Früher als man denkt. Also ich halte so aus der, wenn ich jetzt drauf blicke, so in den 40ern, wenn man sich in den 40ern, wenn man die ersten Erfolge im Unternehmen hat und die erste Richtung auch festgelegt hat, dann sich über diese Sachen Gedanken zu machen. Warum? Weil ich noch viel Zeit habe, um das Unternehmen auch dahin zu entwickeln, wie ich es vielleicht auch übergeben möchte. Egal, ob ich es nun familiär übergebe oder extern übergebe. Ich kann auch Werte noch schaffen in der Zeit. Ich habe aber auch genug Zeit, wenn ich dann vielleicht in den 50ern bin und den Prozess einleite, mich noch um andere Sachen zu kümmern, die ich noch machen will. Entweder im Unternehmen oder auch extern. Ja, es wäre fatal, wenn ich dann mit Anfang 60 dann erst mich um die Nachfolge kümmere, weil dann kann es auch sein, dass es zu spät ist. Außerdem sind die Mitarbeiter sehr sensibel für solche Themen. Die wissen auch, tut sich was im Unternehmen oder nicht. Und die wissen auch, wie alt der Chef oder die Chefin ist. Und sind die Anfang 60 und da ist noch nichts in Sicht und die selbst haben vielleicht noch 20 Jahre, die sie im Unternehmen sein wollen, dann kann es durchaus sein, dass sie sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich diesen Rahmen hier noch habe, dann gucke ich doch mal woanders vielleicht, auch wenn sie es gar nicht wollen. Also das heißt, auch diese Gewissheit in das Team, in die Belegschaft zu geben, ja, es geht weiter, das ist unsere Linie, das ist unser Ziel, da kann man nicht früh genug mit anfangen. Und wenn ich in den 40ern bin, habe ich die meiste Entscheidungsfreiheit noch. Ich hab halt nicht den Druck, was machen zu müssen. Das ist deswegen früher, als man denkt, darüber nachzudenken. Und auch, wenn man jetzt mal vielleicht bei Freiberuflern ist, die bewusste Entscheidung zu treffen, möchte ich überhaupt ein Unternehmen aufbauen, mit diesen Werte schaffen? Also, oder bleibe ich Freiberufler in einem kleineren Rahmen, habe wahrscheinlich dann nichts, was ich irgendwann mal übergeben oder verkaufen kann oder relativ wenig. Wenn ich aber was schaffe, will, also jetzt eine Freiberuflerpraxis, egal ob es in deinem Bereich oder in meinem Bereich ist, werde ich wahrscheinlich Angestellte haben müssen. Ich müsste eine größere Struktur haben. Also ich muss mich vom Freiberufler hin zum Unternehmer entwickeln. Und das kann ich nicht mehr, wenn ich 50 oder 55 bin, sondern das werde ich in den 40er machen müssen, weil ich das erst aufbauen will. Und deswegen die bewusste Entscheidung zu treffen, was möchte ich am Ende, wenn ich mal was übergeben möchte, was soll es denn überhaupt sein? Das machen sich ja, das wächst halt so, das haben bei vielen, aber wenn ich, insbesondere im Freiberuflerbereich ist es so, dann muss ich schon eine bewusste Entscheidung treffen. Was habe ich überhaupt? Was ist das überhaupt, was ich übergebe? Das muss ja auch erstmal geschaffen werden, ne?
Ja. Ach, ich könnte hier, ich halte mich zurück, damit ich hier nicht reinsteige. Denn wir haben so auch so ein Zeitfenster mal gemeinsam angedacht für diese Episode, diese Folge. Deswegen, lieber Sven, ich würde jetzt gerne mit dir ein Päckchen packen und Stell dir vor, wir haben jetzt vor uns sitzen eine Familie. Wir haben einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, zwei Kinder und die stehen jetzt genau vor der Frage, wie gestalten wir unsere Nachfolge? Wir packen denen ein Päckchen. Das Tolle ist, ich lehne mich zurück, du packst die Dinge ein und du darfst drei Dinge hineinlegen, die sollen alle dazu dienen, dass es ihnen zu dritt gut gelingen kann. Was kommt in das Päckchen, lieber Sven?
Ich gebe Ihnen letztlich, weil das ist ja meine Aufgabe, drei Aufgaben mit in Ihr Päckchen hinein, wo Sie sich Gedanken machen können. Das erste ist, und das ist, finde ich, das Wichtigste gleich zu Anfangs, ist, Ihre Erwartungen mal zu formulieren. Jeder für sich, also das, der Senior, die Seniorin, was hat sie für eine Erwartung an sich, an das Unternehmen oder auch an die Kinder, die es übernehmen? Und dann die Kinder auch. Welche Erwartungshaltung haben sie denn? Wie soll übergeben werden? Welche Rolle sollen denn noch die Altvorderen dann spielen? Ja. Und welche Anforderungen haben sie, welche Erwartungshaltung haben sie an sich selbst auch im Unternehmen? Also welche Visionen haben sie auch? Und das mal übereinander zu legen. Und dann zu gucken, wie weit ist das denn deckungsgleich? Wie kommen wir denn? Das ist so die Grundlage für das Päckchen, was Sie als erstes machen müssen. Diese Erwartungshaltung. Was wollen Sie eigentlich? Ja. Das zweite wäre dann, diesen Wert, den man übergeben kann. Habt ihr was ihr übergeben könnt? Ist denn da ein Wert? Und wenn ja, was macht den Wert aus? Ja. Und das dritte ist denn, wenn man jetzt bei mehreren Kindern ist, möchte jeder ins Unternehmen und ist auch jeder geeignet, ins Unternehmen zu gehen? Möchte, das ist, und dann auch die ehrliche Einschätzung der Eltern zu sagen, halte ich denn mein Kind für geeignet und das Kind auch selbst, fühle ich mich dem überhaupt gewachsen? Möchte ich diese Herausforderung, aber diese Macht auch haben? Möchte ich in diese Macht hineinwachsen, dass ich Entscheidungen treffen darf, aber auch muss? Ja, dass von mir erwartet wird am Ende des Tages, dass ich Richtung vorgebe, dass ich zwar auch viel, viel, viel Raum lassen kann, aber trotzdem Richtung vorgebe, Halt gebe, einen Rahmen setze. Das ist ja das, was ich mache, Vertrauen schenke, all das, was ich, das ist, es ist wieder so ein Wort, was ich bei Unternehmern, erfolgreichen Unternehmern gelernt habe, ist, die arbeiten gerne mit Menschen, unabhängig von der Idee, die sie haben, dem Produkt und so, ich muss mit Menschen umgehen, das muss ich mögen, also ich muss offen sein, ich will mit Menschen arbeiten, weil das ist das, was, diese Aufgabe, die muss man sich halt auch zutrauen und muss man auch Spaß dran haben. Und das sind so die Fragen, die ich mitgeben würde in das Köfferchen. Und dann haben die erstmal was zu tun. Und wenn die dann kommen und sagen, ja, da haben wir alles, dann versuche ich dann wieder, das aufzunehmen, zu kanalisieren. Und dann gibt's halt einen Übergabevertrag oder wenn man noch zusammen ist im Unternehmen, also die beiden Generationen zusammenarbeiten, wie regeln wir die Übergangszeit, also da, wo man gemeinsam tätig ist, wie verteilen wir da die Macht, die Rollen, und das versuche ich dann irgendwie schriftlich festzuhalten, so dass man sagt, okay, wenn man mal wieder gucken will, was haben wir denn damals daran, oder was haben wir uns für Gedanken gemacht, dann guckt man in den Vertrag rein, wenn es so lange ist, aber auch meistens nur, wenn man sagt, ja, was hat man denn damals geregelt, muss ich nochmal nachgucken, ansonsten lässt man das Ding in der Schublade dann, das war's dann auch.
Als ich dir zugehört habe, lieber Sven, und wir kommen so ans Ende, ist mir gerade aufgefallen, wahrscheinlich habe ich schon mehrere Päckchen von dir bei mir im Auftrag gehabt, sage ich jetzt mal, ohne dass ich wusste, dass sie von dir waren. Also ich werde demnächst mal fragen, welche Schleife trägt dieses Päckchen, von wem kommen diese tollen Fragen. lieber Sven, sehr schön, dass du bei mir warst. Ich pack's jetzt auch ein bisschen ein, unsere wunderbare Folge. Ich hatte so zwei, dreimal die Versuchung und dachte mir, Vanessa, nein, da steigen wir nicht ein. Es geht ja jetzt erstmal darum, so eine schlanke Folge von circa 30 bis 40 Minuten zu machen. Das wäre jetzt soweit. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass die Menschen, die uns jetzt zugehört haben bis zum Ende, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, euch auch beim nächsten Podcast wieder als Gäste zu haben. Für uns, lieber Sven, endet dieser Podcast und ich wünsche dir einen guten Tag und wir sehen uns demnächst. Schön, dass du da warst.
Herzlichen Dank für die sehr, sehr schöne und warme und sehr angenehme Atmosphäre. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank.
Tschüss.